Hey, ist ein bisschen laut hier, oder? Komm, lass uns doch einfach in den Raum nebenan gehen, ja? Da können wir ein bisschen in Ruhe reden. Viel besser. Oh, nice, da steht ja ein Keyboard. Kennst du eigentlich Charlie XCX? 2019 veröffentlichte sie ihr ultimatives kreatives Statement. Auf dem Album Charlie trifft Pop auf Avantgarde. Es ist ein Album, das gleichermaßen inspiriert ist von quietschrosa Bubblegum Bass, Pop-Ikonen wie Britney Spears, aber auch experimenteller Noise-Musik. Von 15 Tracks hatten mehr als die Hälfte mindestens einen Gastpart. Denn Charlie will uns unbedingt ein paar ihrer Lieblingskünstler vorstellen. Diese Tracks sind dann auch tendenziell eher diejenigen, zu denen man gut feiern kann. Ihre Solo-Songs liefern das nötige Gegengewicht. Sie sind eher ruhig, melancholisch und persönlicher. Diese Songs spiegeln die Momente wider, in denen Charlie allein mit ihren Gedanken ist, wenn kein Bass mehr da ist, der all das Kaputtdenken und Traurigsein übertönen könnte. Charlie macht einfach von vorne bis hinten Spaß. Es ist nuanciert, mit lauten und ruhigen Momenten. Es ist gleichermaßen innovativ und poppig. Darum hat es sich eingereiht unter meinen absoluten Lieblingsalben. Dennis und ich reden darüber, wann Pop guter Pop ist. Wir sprechen über Autotune, wir sprechen über toxische Beziehungen, Insecurities und übers Partymachen. Diese Folge ist übrigens ein Multimedia-Event. Neben dieser Folge Plattenbau veröffentlichen wir auf dem YouTube-Kanal Nerdzone auch ein Video über den Song Next Level Charlie. Schaut da also gern vorbei. Und wenn ihr diesen Podcast cool findet und Dennis und mich unterstützen wollt, dann macht doch auch gerne einen Screenshot von dieser Folge und packt ihn in eure Story. Und nicht vergessen, bitte bei maximaler Lautstärke hören. Dennis, du bist nicht gerade die Person, die man als Pop-Aficionado bezeichnen könnte, oder?
Boah, ich zieh mir relativ wenig aktuellen oder Pop am Puls der Zeit rein. Der einzige Pop, den ich glaube ich wirklich so traurigerweise höre, ist so Wacker Studenten Pop à la von wegen Lisbeth oder.
Das ist kein Pop, das ist schlechte Musik.
Ja, natürlich, aber.
Also, Dennis, wie war diese Pop-Erfahrung für dich?
Interessant. Ich habe mir Notizen gemacht.
Mhm, ich auch. Gerade eben, deswegen hat es auch noch länger gedauert.
Ich habe mir nur die Notizen gemacht, um so zu tun, als hätte ich mich mit dem Album beschäftigt. Also for real, ich habe es jetzt locker 4-mal, glaube ich, gehört.
Echt? Doch so oft? Das ist schön.
Oder vielleicht 3,5-mal.
Ich habe es auch gestern Nacht 2-mal gehört und ich habe es so nebenbei gehört, während ich anderen Kram gemacht habe. Also so Metadaten für die letzte Folge, Plattenbau und so ein Scheiß alles.
Wichsen.
Und also ich habe es so im Hintergrund gehört und da hat es mir nicht so gut gefallen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, sollten wir da wirklich drüber reden? Sollten wir da wirklich drüber reden? Aber jetzt, wo ich mich nochmal hingesetzt habe.
Nee, doch. Also ich kann schon verstehen, wenn du drüber reden willst. Ich muss halt sagen, ich hätte das Album jetzt nicht so eine Nacht vorher oder mir. Ich sag, wie es ist, meine Lieben, ne? Ich bin professioneller Musik, was auch immer, Kenner. Ich setze mich hier hin und rede mit jemandem eine Stunde über ein Album, was ich mir wirklich intensiv erst 2 Stunden vor der Aufnahme angehört habe oder 3 Stunden vorher.
Immerhin ist es noch frisch im Kopf. Mm. Ja, ich habe aber jetzt gerade auch noch mich eben hingesetzt und es nochmal gehört und mir auch richtig Notizen gemacht. Also natürlich habe ich auch all das, was ich sagen will, im Kopf. Natürlich, es ist eins meiner absoluten Lieblingsalben. Aber jetzt, wo ich mich nochmal hingesetzt habe und wirklich gezielt auf die Produktion geachtet habe und auch auf die Lyrics, merke ich wieder, warum ich das so sehr mag. Wenn ich das so im Hintergrund höre, geht das nicht so.
Ja, ich hab auch schon gemerkt, dass es halt so voll, also ich habe mir auch wirklich bei Songs auch wirklich gemerkt, ich habe so richtig, das ist eine Stelle, die Jonas gut finden würde.
Welche zum Beispiel? Was glaubst du, was sind meine Lieblingssongs? Ich kann ja am Ende auflösen.
Also ich glaube, du magst das Ende von Click ganz gerne.
Mhm.
Der letzte halt.
2099 meinst du?
2099
ja.
Und Shake It findest du safe auch überkrass.
Mhm.
Forks vielleicht auch noch das Ende.
Mhm.
Das ist halt so ein Album, das musst du halt mehrere Durchgänge hören lassen. Und jetzt nicht nur so innerhalb von einer Woche, sondern innerhalb von ein paar Wochen.
Ja.
Also ich hab's vorhin auch noch, da war noch eine Freundin noch da, die hat das halt auch mitgehört. Und die meinte dann halt auch so, boah, der Song war jetzt schon nicht so geil zu den ersten paar Songs, weil das teilweise halt wirklich auch auf dem ersten Hördurchgang so nach Radiopop klingt.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte bei ganz vielen Songs, okay, das ist aber doch eigentlich recht ziemlich simpel und ziemlich radiomäßig.
Ja, aber das fällt halt vor allem so im, sage ich mal, so ersten Drittel auf.
Ja, genau, ja.
Was ich auch verstehen kann, da sind halt auch dann so Ohrwürmer dabei, die einen vielleicht am Anfang catchen sollen oder so.
Genau.
Oder diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, abschrecken sollen. keine Ahnung. Und also ich hatte auch schon so ein paar, so Katy Perry 2008er, 2009er, 2010er Pop-Momente oder so Michael Jackson-eske Feelings.
Oh, das ist interessante Assoziation.
Doch, also es ist ein Album, das wächst auch, je mehr man es hört. Wobei ich sagen muss, dass, weil ich es ja wirklich bewusst am Stück gehört habe, habe ich gemerkt, dass die letzten 4, 5 Songs, obwohl da auch ziemlich geile dabei waren, auch mit einigen meiner Favorites der Platte, doch dann mal so hart wurde. Da wurde es halt echt doch ein bisschen schwierig.
Ich finde, das Album ist für mich so eine Art Konzeptalbum. Dazu werde ich später noch kommen. Und das Ding ist, dass die Songs teilweise echt nachteilhaft gesetzt sind. Es gibt so auf der zweiten Hälfte eben sehr, sehr, sehr stille Momente, wo auch mit die schwächsten Songs meiner Meinung nach bei sind, aber auch mit die stärksten Songs. Und die sind leider auch so positioniert, dass du oft den Bock verlierst in der Mitte. Aber dann wird es halt wieder aufgedreht. Ja. Also es ist, so geht es mir zumindest. Und da sind auch sehr viele Songs dabei, die ich beim ersten Mal nicht mochte und einfach nur langweilig fand und die ich viel, viel öfter hören müsste, um sie dann wirklich schätzen zu können.
Also ich fand bei die Feature-Parts so ab der Mitte eigentlich das Album auch so mit für mich gerettet haben auf jeden Fall.
Echt? Die Features?
Weil ich die ersten Features so nicht so spannend fand. Mhm. Aber man muss halt sagen, da habe ich halt dann auch gemerkt, so, das werde ich dann später auch nochmal sagen vielleicht, wenn es dann vorkommt und so, also man merkt schon, dass ich halt auch stark, okay, natürlich auch Punk-sozialisiert bin, aber auch sehr, sehr stark Rap-sozialisiert bin, was meinen Musikgeschmack angeht. Dementsprechend halt auch so die 2 meiner vielleicht 4, 5 Lieblingsparts auf der Platte auch von Rappern sind, die dann ja dann auch Features sind. So.
Habe ich mir schon fast gedacht auch. Das Ding bei diesem Album war, ich habe dir ja erzählt, ich habe gestern, also zu Valentinstag, von meiner Freundin das neue Album geschenkt bekommen, das letztes Jahr rauskam, How I'm Feeling Now. Da habe ich auch in der Jahresabschlussfolge vom Plattenbau ja drüber geredet, dass es eins meiner Lieblingsalben 2020 war. Mhm. Und mittlerweile bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass ich das Album How I'm Feeling Now viel lieber mag als dieses. Weil es sind keine Features drauf, es ist nur Charlie. Es fühlt sich fertiger an, also der Sound ist noch definierter, noch besser. Ja. Alles ist einheitlicher. Es ist gar nicht mehr dieses radiotaugliche Pop-Ding.
Ja.
Aber als ich das erste Mal gehört habe, mochte ich es nicht so. Dann habe ich es immer öfter gehört und jetzt ist es einfach mein absolutes Favorite. Das ist ein Album, was also sogar noch mehr wächst als
dieses. Ich habe mich auch gewundert, warum du nicht das letzte Album nehmen willst. Also allein schon, weil du ja positiv drüber geredet hattest. Ja. Freund von uns, Max, ja auch.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich kurzfristig abblase und sage, lass mal doch über das andere reden. Aber das wäre
ich wäre jetzt nicht mad gewesen, so. Also weil
na, hätten wir verschieben müssen.
Letzte Album, also How I'm Feeling Now, klingt halt auch auf den ersten Blick für mich so beim ersten Durchlauf, die ersten paar Songs, wesentlich interessanter. Also der Start, also ich habe auch nicht das komplette Album gehört, das letzte, aber ich habe so das erste Drittel, die erste Hälfte durchgehört gehabt, so als ich halt irgendwas anderes gemacht habe. Mhm. So, wo ich dann aber noch halbwegs stabil nebenbei Musik hören konnte. Und da habe ich gemerkt, das ist wesentlich interessanter vom Sound her.
Die Produktion ist viel ausgeklügelter und interessanter. Das Ding bei How I'm Feeling Now ist auch, dass da diese Glitches und Noises, die mit drin sind, die fühlen sich mehr so an, als wären sie ein Teil wirklich von dem Sound. Ja. Hier hat es oft noch immer so was Gimmick-mäßiges. Wenn bei Shake It dann zum Beispiel, da denkst du dir schon so, ah ja, okay, ja, das ist ja jetzt absichtlich. Also es kommt hier noch ein bisschen vielleicht erzwungener rüber als auf dem nächsten Album. Trotzdem mag ich es natürlich.
Ja.
Ja, sonst würde ich auch nicht drüber reden. Aber ich finde es sehr interessant, über Charlie und über ihre Alben im Kontext ihrer Karriere zu reden.
Ja, auf jeden Fall.
Charlie ist voll so eine Bowie-Figur für mich. Das muss ich kurz erklären, weil David Bowie ist eben eine Person, mit der habe ich quasi angefangen, Musik zu hören.
Wer ist doch noch mal kurz erklären, wer ist dieser David Bowie?
Schwules, britisches Alien. Hat so alles gemacht zwischen Folkmusik, Techno,
Glamrock. Wie er einfach früher macht und ich will ihn eigentlich nur verarschen, aber ist okay. Jonas, wir sind ein musikrassistischer Podcast. Wer David Bowie nicht kennt, der wird auch nicht mitgezogen, der wird einfach ausgegrenzt.
Ja, okay, gut, dann grenzen wir jetzt alle nicht David Bowie-Fans auf. Also, was ich an David Bowie so sehr mag, ist, dass er mit ultra vielen Figuren in der Musikgeschichte zusammengearbeitet hat und auch viele beeinflusst hat und teilweise eben auch.
Das war richtig krass. Mhm. Also ich habe mal ganz kurz. Ich bin auf den Charlie-Wikipedia-Artikel gegangen, um auch zu gucken, einfach nur, wie lang das Album ist. Mhm. Weil auf Wikipedia steht ja immer die Länge des Albums. Und da steht ja auch oben direkt mit wem sie alles zusammengearbeitet hat und was sie für diese Leute gemacht hat. So. Und das ist schon heftig. So.
Genau, und das, was David Bowie eben gemacht hat, dieses Connecten und irgendwie so ein Netz zwischen Musikern aufbauen, und die Rückseite eines David Bowie-Albums liest sich wie eine musikalische Landkarte. Und genauso ist es auch bei Charlie. Sie hat angefangen damals mit so einem relativ langweiligen Pop-Album, was eher durchschnittlich ist. Danach hat sie dann ein Album rausgehauen, was so ein bisschen punkig war, mit so ein bisschen verzerrten Gitarren, so sehr auf Rotzgöre getrimmt, so wurde sie damals auch vermarktet. Und sie war damals krass in den Charts. Und ich war damals auch schon Charlie-Fan. Da gab es dann Songs wie Break the Rules und Fancy hat sie mit Iggy Azalea gemacht.
Oh Gott.
Und da wurde sie schon krass als Rotzgöre so vermarktet. Und mein Bruder mochte sie zum Beispiel auch nicht, weil sie so diese rotzige, nasale Stimme hatte, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss, tatsächlich.
Das Witzige ist, dieses Break the Rules hast du mir auch in die Playlist gepackt, die ich mir dann anhören sollte fürs Album, oder? Die Ärztin, die da war, die die ersten paar Songs auf der Platte jetzt nicht so nice fand, die war dann kurz auf Klo und kam dann wieder und dann ruft die so rein, so, ah, endlich mal ein guter Song, als Break the Rules lief. Und ich so, hä, was? Das klingt doch voll, ich so, hä, das klingt doch voll Standard. Die so, ja, ja, das sage ich aber auch nur, weil ich das so mit irgendwie 11 oder 12 gefeiert habe. So.
Ja,
so, okay.
Und bei mir war das auch so, wann kam Break the Roots denn raus? Das war ja 2015 oder so.
14,
das war in meinen Teens. Und wenn da so ein Mädchen in Lederjacke mit so einer coolen, fetzigen Gitarre singt, I don't wanna go to school, I just wanna break the rules, dann findest du das natürlich geil. Ich glaube, Charlie hat damit angefangen, dass sie Songs auf MySpace hochgeladen hat. Und dann ist sie relativ schnell so in diese Rave-Szene in London reingerutscht und war auf illegalen Raves. Und ihre Eltern waren da dann auch immer mit so, damit sie da halt nicht alleine ist.
Oh Gott. Goals.
Wenn man dann merkt, mit wem sie später zusammengearbeitet hat, dann kommt das ganz, ganz stark durch. Und auch hier gibt's techno-inspirierte Songs, aber noch mehr auf How I'm Feeling Now. Also sie kommt voll auf dieser Rave-Szene, fühlt sich da auch zu Hause. Und da hat sie auch die Connections gemacht, die dann später ihre Musik beeinflusst haben. Dass sie nämlich zum Beispiel Produzenten wie Sophie getroffen hat, die ja jetzt vor kurzem leider verstorben ist, die ich auch sehr, 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 sehr gerne mag, die auch so, ja, was ist das denn? EDM, Industrial Techno, so Glitch-Pop-mäßig. Extrem geile Mucke auf jeden Fall, sehr gewöhnungsbedürftig auch. Und mit der hat sie dann zusammen die Vroom Vroom EP gemacht. Und das war so quasi die Platte, mit dem sie in die PC-Music-Szene reingerutscht ist.
Was sehr witzig ist, dieses Vroom Vroom. Ich habe gedacht, den hast du... Ich hätte nicht gedacht, dass du den wegen Sophie reingepackt hast, weil ich wusste erst gar nicht, dass der von Sophie ist.
Ja, sie hat 4 Songs da halt produziert, ja.
Es hat mich halt ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Produzenten zumindest unter den Videos gar nicht so krass verlinkt wurden oder genannt wurden. Also das ist jetzt nicht so gemeint, so, oh mein Gott, was für eine dumme Kuh so, sondern im Sinne von, also ich feiere es eigentlich immer, wenn Producer genannt werden, auch für Leute, die halt noch nicht so krass drinne sind.
Ja, in der Popmusik ist das ja nicht gang und gäbe auch, ne, dass man da die Produzenten angibt.
Ja, es gibt ja auch in der Rap-Szene, wo Producer sehr wichtig sind, gibt es ja auch einige große Leute, die sagen so, ja, ich will aus Prinzip nicht genannt werden, weil die Leute, die es interessiert, die wissen sowieso, wer den Track produziert hat.
So. So ist es bei Charlie auch. Aber das Ding ist auch, also sie arbeitet sehr eng mit A.G. Cook zusammen, und A.G. Cook ist der Labelkopf von PC Music. PC Music, die machen, wie nennt man das? Plastic Pop. Die nehmen so diesen Pop-Ansatz, drehen den hoch und das ist dann so, ja, so total übertrieben. Kennst du das Video zu California Girls von Katy Perry? Das ist auch so übertrieben, künstlich, so Barbie-mäßig und so zuckersüßer
Pop. Ich musste so viel an Katy Perry denken. An richtig vielen Stellen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil sie eine der wenigen Popmusiker ist, so aus der Zeit so 2008, 2 oder 2007 bis so 2010 rum, die mir halt noch wirklich was sagen.
Na, also Katy Perry kommt halt aus dieser 2010er Pop-Bubble, die auch heute immer noch die Musik und besonders auch PC-Music immer noch krass beeinflusst. Also ich habe das Gefühl, dass so die 2010er House-Musik und die 2010er Pop-Musik und auch der 90er Eurodance ganz krass die PC-Music-Blase so beeinflussen.
Ja. Es sind auch weniger klassische Techno-Einflüsse auf der Platte jetzt gewesen, als halt wirklich eher explizit Eurodance-Einflüsse.
Ja. Oh, ich liebe Eurodance. Wahrscheinlich mag ich das ja auch so. Das Ding bei PC-Music ist, dass es eine Zeit lang, also ich glaube auch Anfang der 2010er, so eine Blase war, die von der Musik-Journalisten-Szene hoch angepriesen wurde, so nach dem Thema, die werden den Pop für die nächsten Jahre beeinflussen, die machen den Pop der Zukunft. Und man wusste aber auch nicht wirklich, was man damit anfangen soll, weil es halt so super übertrieben künstlich ist, auch mit so einem leichten ironischen Touch.
Ja, voll.
Aber trotzdem so von Herzen kam. Da waren dann eben auch A.G. Cook und Sophie sehr involviert in diese Szene. Und aus der Szene kommen zum Beispiel auch so Künstler wie 100 Gags, die jetzt ja auch 2019 ihr letztes Album rausgebracht haben. Ich glaube, der ist so über die letzten Jahre ein bisschen wieder untergegangen, weil die Leute gemerkt haben, war jetzt doch nicht das große Ding. Und dann kam irgendwie 2018 Sophies erstes Album. Dann hat Charlie natürlich Vroom Vroom rausgebracht mit ihr zusammen, 2016 schon. Es kam Charlies Album 2019 und es kam 2019 100 Gags. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen auch dieses Album ganz stark dazu beigetragen hat, dass dieser PC-Music-Sound quasi wiederkommt. Weil der ist gerade so unfassbar populär und ich sehe den so oft, dass diese Ästhetik aufgegriffen wird, dass man da eben auch mit hochgepitchten Vocals arbeitet und diesen Eurodance, House-inspirierten Beats.
Aber man muss das sagen, wir leben jetzt auch einfach total im Internetzeitalter, so wie wir leben in der Social-Media-Zeit, die zwei, drei wichtigsten Plattformen heutzutage sind Insta, Twitter und TikTok. Also ja, für TikTok kann man zum Beispiel halten, was man will, aber im Endeffekt die lustigen Videos, die man sich auf den anderen Plattformen hin und her schickt, sind dann auch TikToks meistens. Da geht's ja auch dann, da geht's dann auch ganz viel um die so hochgepitchte und verzerrte Vocals und Bilder halt.
Genau, ja, Verzerrung taucht super oft auf. Ganz viele TikTok-Songs sind ja so, dass es erst, dass erst eine ruhige Stelle kommt und dann kommt so eine sehr aufgedrehte, verzerrte, dröhnende, glitschige.
Und das Witzige ist ja auch, dass ja, nachdem wir ja jetzt jahrelang eine Zeit hatten, wo zum Beispiel, man sieht es auch in Bildern richtig gut, wo so schöne, scharf gestochene Bilder sehr beliebt waren, das ist jetzt halt auch wirklich so eine körnige, verrauschte Ästhetik halt einfach sehr, sehr beliebt. Und ja.
Viel Glitch-Art.
Also vielleicht liegt es auch ein bisschen an der LGBTQ-Szene, dass die jetzt immer gefühlt größer wird oder, das heißt größer werden oder mehr nach außen kommt.
Und sichtbarer.
Sichtbarer. Ja, sichtbarer wird. Ja. Und da spielen ja ganz viele Künstler in diesem Fundus halt oder in dieser Bubble halt irgendwie mit rein. Also ja. Wo du dir auch denkst, okay, das ist sehr überdreht, sehr auf die Spitze getrieben.
Sophie ist eine Transfrau und generell diese ganze PC-Music-Szene hat eine sehr große LGBTQ-Community, Charlie auch. So, diese ganze Rave- und Techno-Szene ist halt auch, das war schon immer auch quasi ein Ort, wo sich diese Gay-Subculture und Queer-Subculture versammelt hat.
Ja, es ist halt ein Safe Space gewesen.
Ja, genau, eben. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Community um Charlie und PC-Music herum so warm ist, so ein Ort, in dem man sich total wohlfühlt. Und das ist genauso wie bei Girl in Red so sehr eingefleischt. Es gibt Insider und es gibt so eine sehr kumpelhafte Beziehung zu den Künstlern. Also die sind total auf Augenhöhe. Ja. Und das wissen die Künstler auch. Also die wissen, wie man damit umgeht. Und besonders auch Charlie weiß das. Bei How I'm Feeling Now zum Beispiel, da haben Fans die Cover gemacht für die Singles und so. Und teilweise hat sie in Livestreams dann auch die Leute, die dann da waren, ihre Fans auch gefragt, welche Lyrics sie jetzt nehmen soll, lieber diese Line oder diese Line. Und das fand ich sehr witzig. Es gibt auf dem Albumcover sogar ein Credit. Da stehen dann zwar natürlich keine Namen, sondern so ganz klein gedruckt. Ja, übrigens danke an die Fans, die auch mitgeholfen haben, so mehr oder weniger. Aber es steht in den Songcredits mit drin. Und das finde ich irgendwie ganz süß.
Ich habe mir zum Beispiel das Video reingezogen für, wie hieß denn dieser krass geile Song? Blame It On Your Love, wo der auch einfach stellenweise halt richtig empowered einfach wirkt, so.
Ja, Blame It On Your Love ist doch das, wo diese Trolle sich küssen und so, ne?
Genau, oder? Und wo dann auch
das hat mich richtig umgehauen. Das ist, glaube ich, das einzige Musikvideo, was ich gut finde. Die anderen sind alle sehr poppig.
Ich feiere den, wenn Lizzo da reinkommt. Aber da werde ich später noch drüber reden, weil uff.
Lizzo ja auch eine Ikone der LGBTQ-Community. Was auch ganz interessant ist an diesem Album ist, dass es erst fast gar nicht entstanden wäre. Sie hat also diese Vroom Vroom EP rausgebracht mit Sophie zusammen und dann hat sie so zwei Mixtapes rausgehauen, einfach aus dem einfachen Grund, dass Mixtapes sich leichter so random raushauen lassen als Alben, weil da kein Marketing gemacht werden muss aus Labelsicht und so. Und da hat sie einfach so ein bisschen experimentiert, so geguckt, ja, in welche Richtung will ich gehen, was kann man so mit Pop machen? Da gab es dann Number One Angel und Pop 2, wo schon viele Features drauf sind, die hier dann wieder auftauchen. Währenddessen hat sie an einem dritten Album gearbeitet. Und es sollte XCX World heißen. Aber sie wurde dann gehackt und alle Songs wurden geleakt. Und das hat dann dazu geführt, dass das Album eben nicht kam. Aber eine Handvoll Singles hatte sie schon veröffentlicht. Und die Singles sind teilweise auch von Sophie produziert. Die finde ich auch sehr cool. Ich glaube, ein paar habe ich auch in die Playlist für dich reingetan. Genau, und nachdem dann diese ganzen Singles raus waren, kam dann die Ankündigung, jetzt kommt ein komplett neues Album, was gar nichts mit den von Sophie produzierten Album zu tun hatte, sondern wo sie mit A.G. Cook zusammenarbeitet, als hauptsächlichen Producer. Und der ist auch bis heute so ihr Berater, der mit ihr quasi ihre ganze Ästhetik formt und ist ihr engster Vertrauter, einer der besten Freunde.
Man kennt sich.
Genau, man kennt sich. Und der hat auch hier sehr, sehr, sehr viele Tracks produced und auch einige meiner Liebsten. Unter anderem eben auch diesen ersten Song, Next Level Charlie, was meiner Meinung nach einer der besten Album-Opener aller Zeiten ist.
Fight ja, me. Schon. Also, sehr, also das kommt natürlich nicht ran an den Album als den Album-Opener vom Savas ersten richtigen Solo-Album, aber schon gut dabei, ne?
Next Level Charlie hat so eine richtig coole Piano-Linie, so ein Synthesizer, der dann kickt. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist eine dieser Melodien, die, wenn die dich trifft, trifft die dich richtig. Und es überschwemmt dich mit so vielen Gefühlen. Es ist irgendwie super melancholisch, aber versetzt dich auch so ein bisschen in Aufbruchsstimmung. Und ich finde so ein bisschen, dass das ja auch einläutet, worum es auf diesem Album geht. Es geht nämlich meiner Meinung nach um den Verlauf einer Party. Und das hier ist dieser Song, den man dann anmacht, während man zur Party fährt, während man sich vielleicht fertig macht, während man im Auto fährt.
Was mir im Verlauf des Albums auch aufgefallen ist, die Themen werden zwar immer unterschiedlich bearbeitet, aber es geht ja gefühlt eigentlich nur irgendwie um Probleme mit zwischenzeitmenschlichen Beziehungen, die eigentlich vor allem romantischer Natur sind.
Genau.
Oder es geht um Ekstase. Das ist gefühlt die einzigen beiden Themen. Warum ich diesen Song halt so geil finde, zum einen, weil der Titel Next Level Charlie
ist so gut, oder?
Schon richtig gut ist als Opener einfach.
Das ist auch einfach so ein krasses Statement, dass du sagst, jo, das hier ist übrigens das nächste Level jetzt. Das wird richtig geil.
Und im Text, also ich habe oft, ich bin kein langjähriger Charlie-Hörer, aber wie das jeder Pseudo-Musikinteressierte macht. Er geht auf Genius und liest die Lyrics durch und dann gibt es da immer so schöne Anmerkungen und angeblich, das hat mir Genius gesagt, ne, wenn das nicht stimmt, dann verbrennt mich nicht. Spielen sehr viele Zeilen halt auf frühere Songs irgendwie an, also sei es jetzt das Vroom.
Ja, ich mag die Genius-Anmerkungen bei Charlie nicht, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Erstmal finde ich, das, was Charlie selber zu ihren Songs sagt, ist ultra langweilig und meistens auch wahnsinnig obvious. Und ich mag diese Anmerkung auf Genius nicht, weil bei Genius kann ja sich jeder anmelden. Und sobald sie irgendein Fort benutzt, was sie mal in einem anderen Song auch benutzt hat, ist das sofort eine Anspielung.
Das könnte eine Anspielung auf das und das. Aber es ist halt bei dem Song halt wirklich also, sehr, sehr
macht
viel
Sinn. Im Vergleich auf anderen. Also es heißt hier halt Vroom, Vroom and Might Die. Generell, ich muss sagen, Charlie benutzt das Wort Vroom unfassbar oft. Ja. Und sie hat auch einen kleinen Autofetischismus, finde ich. Sie sagt hier auch, roll down the windows of your Prius oder sowas.
Also diese Autovergleiche kommen ja auch noch mehrmals auf dem Auto, auf dem Album vor. Also sei es jetzt dieser Mercedes-Song oder halt auch der letzte, wo es dann irgendwie auch nochmal um Nesca geht.
Stimmt, ja.
In einigen Lines.
Fast like a Nesca.
Und es ist sogar beides obviously eigentlich die gleiche Zeile. Was nur traurig ist, weil die Nesca-Zeile halt, die habe ich auch schon in so vielen anderen Rap-Songs gehört. Mhm. Ah, sad.
Bei Charlie denke ich bei einigen Momenten, boah, das ist so schlecht und so langweilig geschrieben. Und dann gibt es wieder Momente,
die richtig einfühlsam
sind, wo ich denke, die sind richtig gut, das ist so clever beobachtet und geschrieben. Also sie hat so, sie kann voll diesen Spagat zwischen, ich mache jetzt irgendwie so einen Radiosong oder
aber das,
was Gutes.
Das kommt dann halt, finde ich, vor allem textlich dann eher im nächsten Song. Der hier ist halt, wie du meinst, das ist halt so ein Party-Song halt. Es geht auch sehr viel um diese, um ihre Rave-Vergangenheit irgendwo.
Eben,
aber auch weniger finde ich jetzt hier wirklich im krass typischen Techno-Üben-Stil, den du halt kennst, wie keine Ahnung, wenn du sagst, ja, Arzen sagen dir Bescheid hier, da, altes Fabrikgelände, Rave, lass mal abhitten so. Und dann ballern dir die Bässe um die Ohren und du kommst erstmal bis zum nächsten Tag nicht klar, sondern das ist hier auch eher schon so Eurodance-mäßig vom Sound her.
Schon, ja. Ich glaube, das basiert, ich glaube zumindest die Art und Weise, wie die Vocals vollgetragen werden, ist auch eine Interpolation von einem 90er Eurodance-Hip-Hop-Song.
Ja.
Boom, boom. I want you in my room. Ja, stimmt, könnte auch sein. Daran habe ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich mag aber auch an dem Song total, dass wenn sie singt, boom, boom, währenddessen kommen die Bässe. Das ist so perfekt. Mhm. Wenn der irgendwie auf einer Party läuft oder du den beim Konzert erlebst, das muss der absolute Hammer sein.
Ja.
Der nimmt einen einfach direkt mit. Interessant ist auch noch, dass der Track nicht für dieses Album produziert wird, sondern existiert schon sehr, sehr, sehr lange in einer etwas höher gepitchten Version, weil A.G. Cook den vor Jahren mal für ein Mixtape produziert hat. Und dann wurde er hier halt neu verwertet mit neuen Lyrics. Wir befinden uns jetzt also quasi auf einer Party und wir wollen gleich wieder weg, weil der zweite Song ist Gone.
Ich weiß nicht, ob du das in der Jahresfolge gesagt hast oder wer das gesagt hat. Vielleicht war es auch nur in einem privaten Gespräch, dass sie ja auch echt schon hart darunter zu leiden hat, dass ja momentan halt auch du einfach nicht raven und feiern gehen kannst, so.
Ja, ja. Sie hat auch immer Hauspartys bei sich zu Hause gefeiert, sehr intensiv. Und davon handelt eben dieses Album auch. Es ist so eine Selbstreflexion, dass sie sieht, okay, ich feiere eigentlich nur, weil ich da Stimmen in meinem Kopf habe, meine Unsicherheiten und meine bröckelnden Beziehungen. Und das alles überdröhne ich quasi mit lauten Bässen. Und deswegen finde ich auch, dass dieses Album so Hand in Hand mit How I'm Feeling Now geht. Weil How I'm Feeling Now ist die Konsequenz aus dem hier quasi einfach nur.
Ja, weil du es halt einfach nicht mehr hast.
Sie ist jetzt alleine. Sie kann keine Partys mehr feiern. Ja. Es geht nicht mehr. Und deswegen ist How I'm Feeling Now auch wesentlich introspektiver als alles andere, was sie vorher gemacht hat. Hier gibt es auch so 1, 2, 3 Songs, die sehr introspektiv sind. Aber es ist viel auch noch
drumherum und
das Überdröhnen.
Der Glanz einfach. Und das würde ich halt dann diese Ekstase vom Fallen lassen und sich und du chillst mit deinen Freunden und das ist alles cool gerade so.
Zum Thema du chillst mit deinen Freunden. Es gibt ja auch unfassbar viele Features hier drauf. Unfassbar viele. Ja. So, dass es mich teilweise auch stört. Oder dass ich einige Features nicht so gelungen finde.
Ich habe die Features aber auch teilweise gar nicht aufgeschrieben. Also wenn sie fallen zwar irgendwo auf, so, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, also ich fand jetzt auch nicht jedes Feature hier erinnerungswürdig.
Meistens fallen sie auch eher negativ auf als so ein Störfaktor, oder? Wenn sie nicht richtig gut sind, dann stören die eher so ein bisschen.
Ich finde, viele Features bringen auch eher einen konventionelleren Aspekt halt auch noch einfach rein.
Ja,
etwas musikalisch traditionelleres, was natürlich auch das Zugängliche irgendwo macht.
Mir ist das aber gestern nochmal aufgefallen, weil Ariana Grande hat gerade einen Remix rausgebracht zu ihrem Song 3435. Und wen hat sie da drauf? Doja Cat und Megan Thee Stallion, a.k.a. die beiden großen Künstler, die halt gerade in den Charts sind. Und das macht Charlie halt nicht. Wenn du dir genauso anguckst, mit wem sie da Features macht, das sind alles eher so Untergrund-Popsänger. Alles eher so Geheimtipps auch.
Ja, ja, klar.
Und die sind hier eigentlich nur drauf, damit man auf die mal aufmerksam wird. So. Also Gun, was war deine Meinung dazu? Du mochtest sie, glaube ich, nicht so.
Gun hatte, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber Gun hatte auch ein Feature, oder?
Ja, mit Christine and the Queens, die übrigens auch genderqueer ist, eine französische Popsängerin.
Ja. Schönes Video, man merkt direkt, wie er den Autofetisch.
Ja, ja. Das Video ist auch süß, wie sie so zusammensingen und alles. Die haben schon Energie zusammen.
Das Schöne bei Gone war halt, ich fand den ersten Part, oder also die ersten paar Zeilen richtig, richtig stark.
Mhm.
Hab sie jetzt gerade nicht im Kopf, aber da dachte ich mir halt auch so, oh, das sind bestimmt Zeilen, die Jonas richtig hart gefühlt hat.
Das ist auch ein Gefühl, was ich öfters hatte, wenn ich in Discos war mit Freunden, weil ich Discos einfach auch nicht mag. Ich mag auch die ersten Zeilen sehr gerne. I have to go, I'm so sorry, but it feels so cold in here. Also, ich fühle mich einfach nicht wohl auf dieser Party. Ich will nicht hier sein. Alle nerven mich gerade.
Ich fand eher die zweite Zeile ganz witzig, so dieses so, I am just now realizing they don't care. So, wenn du halt da bist und du merkst, es geht dir halt richtig kacke gerade, aber
ja.
Die anderen merken es halt auch nicht. Also natürlich, vielleicht, weil du es auch den anderen nicht zeigen willst.
Alle feiern so. Und allen geht's gut und dir geht's irgendwie gerade, du fühlst es nicht so.
Ja.
Also gerade den ersten Vers und den Pre-Chorus fühle ich sehr. Und gegen Ende kommt dieses klassische, ja, wir samplen jetzt ein Wort aus diesem Song zu Tode, nämlich keep, keep, keep. Und dann gibt's da diesen Breakdown quasi. Ich mag aber den Bass. Ich mag den Bass, diesen dumm, dumm, dumm. Der ist ganz cool. Der geht ins Ohr. Ich höre das Album schon irgendwie mehr oder weniger chronologisch, wenn ich es höre, aber es gibt ein paar, die ich gezielt auslasse. Und ich glaube zum Beispiel, der nächste Cross You Out ist auch einer davon.
Ja.
Wobei der eigentlich sehr schön ist, aber manchmal bockt der halt überhaupt nicht.
Ich fand den todisch langweilig.
Da mag ich auch das Intro sehr gerne. Da kommt gleich so ein Bass, der so und gleichzeitig auch so eine leichte, verspielte Synth-Melodie. aber im Großen und Ganzen so finde ich langweilig. Den nicht so interessant.
Ich habe da auch nur aufgeschrieben, Katy Perry, mhm. Ich weiß nicht, das klang halt auch einfach nur wie so ein richtig generischer Popsong.
Finde ich auch. Er ist auch sehr langsam leider. Das ist das Ding, das ist auch auf diesem Album sehr oft so, dass eben ein Song kommt, der richtig fetzt und dann kommt einer, der sehr langsam ist. Das ist oft sehr abwechselnd. Das ist eben, das ist wie auf so einer Party. Es gibt so diese Höhen und die Tiefen. Und das hier ist jetzt eben einer dieser langsamen Songs und auch so ein bisschen der nächste Schritt nach dem Gone. So, man ist nicht mehr nur noch genervt von den Leuten und ist weggegangen von der Party, so eben kurz raus in der Kälte, um alleine zu sein. Nein, man streicht jetzt auch Personen aus dem Leben, die einem nicht gut getan haben. Ich merke das aber tatsächlich auch gerade sehr oft, dadurch, wie viele Menschen in meinem Leben sich so verhalten oder auch vielleicht, wie ich mich denen gegenüber verhalte, dass es ziemlich viele Menschen gibt, wo ich mir denke, warum seid ihr eigentlich ein Teil von meinem Leben? So, warum kannst du das nachvollziehen?
Ja, voll. Also ich würde schon so sagen, bis so 2018, also vor allem noch, als ich auch so dann in Potsdam gewohnt habe, diese vier grausamen Jahre meines Lebens, wo ich auch...
Die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, meinst du? Dankeschön, Baby.
Also die Schulezeit klammere ich jetzt mal aus, da hängst du sowieso mit Leuten einfach nur rum, weil sie da sind. Aber das hat sich dann auch noch durchs Studium weitergezogen und ich habe mir aber dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt dann auch gedacht, so, hä, warum hänge ich jetzt eigentlich mit diesen langweiligen Studenten rum? Dann bist du irgendwie gezwungen, an diesem sozialen Konstrukt Uni teilzuhaben, so, weil du ja auch nicht alleine studieren kannst und so. Und ich fand das ganz schlimm. Und Alter, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf all diese Leute, so, weil die sind auch alle langweilig einfach. Und es ist ganz schwer, dann auch diese Leute, das sind jetzt keine, die tun dir zwangsweise schlecht, so, aber es bereichert auch dein Leben absolut gar nicht, so. Und das zieht dich eigentlich eher runter, weil du dann denkst, so, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Leute, aber irgendwie nötige ich mich jetzt doch dazu.
Kann ich verstehen. Ich glaube, dass es bei Charlie auch vielleicht ein bisschen so ist, weil sie ja schon sehr hart einen Shift gemacht hat mit den Leuten, mit denen sie sich umgibt, dass sie lange Zeit irgendwie auch so herumgereicht wurde, so, ja, wir haben jetzt hier so ein cooles Girl, was wir als Popstar vermarkten müssen. Und dann war sie ja auch Top 1 mit 3 Songs gleichzeitig oder so. War so rausgerissen aus ihrem ursprünglichen Kontext und kannte nicht keine Leute. Und dann hat sie eben auf diese PC-Music-Bubble kennengelernt und da vielleicht irgendwie was Neues aufgebaut, was dann besser war.
Wenn du halt so ein bisschen verloren bist in dem sozialen Gefüge, in dem du dich befindest, dann klammerst du dich ja irgendwie auch unbewusst an gewisse Dinge, weil du halt auch denkst, okay, du kannst ja jetzt irgendwie nicht alleine sein, aber irgendwie bringt es dir halt eigentlich auch nichts. So. Und es ist dann halt manchmal halt wirklich schwer, dann eine, also ich sage jetzt auch mal wirklich bewusst, Gruppe von Leuten, wo du dich dann halt wohlfühlst, so, und das braucht halt manchmal einfach ein bisschen. Und dafür muss man dann aber auch stark genug sein, um zu sagen, okay, wenn ich mich auf gewisse Leute konzentrieren möchte, kann ich nicht zu jeder sozialen Interaktion ja sagen, sondern muss auch mal bewusst nein sagen und
man crossed sie out. 1999.
Ein wundervoller Song.
Echt, du magst den, weil das ist für mich der, also ich habe zudem so eine Love-Hate-Beziehung, weil es ist diese Pop-Single.
Ja, es ist die überheftige Pop-Single. So, es ist auch einfach nur Retro-Banger draufgeschrieben. Ja, ja.
1999 einfach.
Also das Video ist natürlich schon funny, so ja. Für Leute, die halt so End-90er, frühe 2000er sind, weil es geht um
Hit Me Baby One More Time.
Den Song hat sie ja auch in einem Video halt mal besprochen. Und deswegen gibt es auf Genius ja auch dann auch Anmerkungen, die von ihr official sind. Und diese Anmerkung, als sie voll meint, ist, sie macht nur langweilige Anmerkungen zu ihren Songs. Und I mean, ja, wenn sie sagt so, ja, also früher, ne, da hab ich halt, also die singt ja hier irgendwie damals, als ich
Hit Me Baby One More Time
gehört habe, singt sie ja. Und dann ist ihre Anmerkung dazu, ja, damals hat man halt
Hit Me Baby One More Time
von Britney Spears gehört, ne?
Nein, so, das darfst du nicht underraten tatsächlich, weil, also für Charlie waren zum Beispiel die Spice Girls und Britney Spears absolute Idole. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen.
Nein, das meine ich gar nicht, sondern dieses stumpfe so, der Song sagt dir an sich schon, dass sie das halt hart gefeiert hat.
Ja, ja.
Und wenn ihre Anmerkung ist, ich habe den Song halt damals hart gefeiert, dann denke ich mir auch so, Bro, Captain Obvious.
Hit Me Baby One More Time wurde von Max Martin produziert, einer der wichtigsten Pop-Produzenten unserer Zeit.
Der sagt mir sogar was.
Und das Ding ist, dass dieser Song auch von einem schwedischen Pop-Produzenten produziert wurde. Logischerweise, wenn du einen Popsong haben willst, der es in die Charts schafft, pack jede Menge Nostalgie und 90er-Referenzen drauf und engagier einen schwedischen Popproduzenten. Der Typ, der diesen Song produziert hat, Oscar Holter, der hat Blinding Lights zuletzt produziert von The Weeknd, das ja auch dieser absolute synthmäßige Retro-Popsong ist. Und bei dem Song hat er zusammengearbeitet mit Max Martin. Also die Connections hören nicht auf.
Also es ist jetzt kein Song, an den ich jetzt noch so großartig lang denken werde auf der Platte, aber es ist halt einer, den hörst du halt, und in dem Moment war es halt, als ich den jetzt ein paar Mal gehört habe, halt ganz cool, weil ich weiß nicht, Mann, ja, dann sitzt du halt da und du freust dich halt über die Retro-Referenz, wenn sie da von, hat sie nicht auch von Nike ja, Air?
Das Video ist voll mit Matrix und Nikes und MTV-Ästhetik und so.
Ja, und das feierst du halt. Und der Typ sieht dann halt auch aus wie so eine Mischung aus Eminem und noch irgendjemand anderem, den ich gerade nicht greifen kann.
Der Sänger Troy Sivan, auch wieder offen homosexuell, Ikone der LGBTQ-Community.
Ja, Michael Jackson natürlich auch erwähnt. Ich weiß, ja. Mann, ganz ehrlich, ist doch okay, sich über einen Song zu freuen, wo du da sitzt und dann, wenn du die Referenz merkst, ne, das ist doch, das bestätigt einem doch auch an dem kulturellen Wissen so. Ja. Das ist doch okay.
Was ich an diesem Song schätze oder generell auch an diesem Album ist, dass es mir geholfen hat, zu meiner Liebe zu Popmusik zu stehen. Während der Schulzeit habe ich fast ausschließlich Chartmusik gehört. Bis ich dann irgendwann ausgezogen bin und gezielt gesagt habe, ich höre jetzt nur noch 70er-Jahre-Mucke oder 80er-Mucke.
Also ich höre nur richtige Musik. Ihr hört so Popmusik. Ich finde, es ist ein. Ja, erzähl mal weiter.
Und dann jeder hat, glaube ich, so eine Phase, wo er anfängt, andere Musik zu hören und sich auch bewusst abzugrenzen. Und da hat sich bei mir auch so eine Anti-Haltung.
Ja, die Männer, die sich für Musik interessieren.
Genau, Männer, die sich für Musik interessieren. bei mir hat sich dann auch so eine Anti-Haltung gegenüber Popmusik entwickelt. Mhm. Und deswegen war das einer der Songs, den ich erst auch überhaupt nicht mochte. Das Album hat mir halt voll geholfen, wieder zurückzufinden. Dieses und Thank You Next von Ariana Grande waren für mich so komplette Schlüsselalben, um zu erkennen, ich liebe Popmusik. Ich liebe sie einfach und es bringt nichts, das irgendwie zu leugnen oder sich überlegen zu fühlen, weil Popmusik hat so viele liebenswerte Aspekte. Ja, es ist Musik, die möglichst vielen Leuten gefallen soll, aber das ist ja auch etwas Gutes. Das ist auch eine Kunst.
Ja, Week, wer sich hinsetzt und sagt so aus Prinzip, er macht nur noch Musik, die Leuten nicht gefällt, so. Also dieser Begriff Chartmusik, der ist ja auch so richtig verpönt im Endeffekt. Wobei sich witzigerweise die Rap-Szene ganz lange einen darauf runtergeholt hat, dann in den Charts plötzlich auf Nummer 1 zu stehen, als dann irgendwie jede Woche ein Rap-Album auf der 1 stand. Oder zumindest jede zweite.
Ja, die Charts sind so lange scheiße, bis du selber drin bist.
Genau. Zu sagen, dass die Charts heute scheiße sind, weil das ja keine echte Musik mehr ist, die ja nicht mehr mit Liebe gemacht wird, so. Während man dann aber gleichzeitig, keine Ahnung, ein Beatles-Album tot feiert oder sagt, dass die Stones und AC/DC ja voll krasse Musiker sind, so, obwohl die halt auch in den Charts sind, so. Und ja. AC/DC ist einfach mit einem ihrer Alben, ich glaube, in den Top 5 der meistverkauftesten Alben aller Zeiten. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht Mainstream ist.
Ja, das ist so ein bisschen Boomer-Statement. Ja. Das ist ein Statement, was man abgibt, um zu sagen, ich habe mich nie mit Popmusik beschäftigt eigentlich.
Kommen wir endlich zu Click.
Endlich? Findest du den Song auch geil?
Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Oh mein Gott.
Der ist auch richtig, richtig gut.
Oh mein Gott.
Gut.
Also, ich mag ihn auch. Der Beat fängt ja schon geil an und es macht ja erstmal so auf ruhig. So. Dieses Ruhige ist ja eigentlich die Hook, ja? Eher. Mhm. Und dann kommen halt die verschiedenen Parts und es wird von Part zu Part besser. Und ich dachte mir schon mal mit Zeit, so, oh, damn, boy. Und dann kommt einfach, Alter, wie hieß der Typ, der den Sudoku-Part gemacht hat? Also den dritten Part gemacht hat? Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ah, Tommy the Cash.
Tommy Cash. Ey, Tommy Cash Part auf diesem, der ist so heftig. Er ist so gut. Kennst du Tommy Cash? Geheimtipp, folge Tommy Cash auf Instagram, weil er hat die
Ich habe schon so oft von Leuten gehört, ich soll Tommy Cash hören und ich muss es halt endlich mal machen, weil ich habe es nicht verpeilt halt jedes Mal. Aber oh mein Gott, sein Part war so heftig.
Ich finde Tommy Cash als Feature meistens besser als seine eigenen Songs, aber das ist nur meine Meinung.
Ja, I don't know, und diese Doku-Line, damit hat er mich schon direkt gehabt. Er hat mich mit dieser scheiße Doku-Line so hart gehabt und seine Adlibs einfach. Ich fand es so geil, ich habe den Song direkt nochmal gehört. Diese Doku-Line,
Welche Line?
I'm hard like Sudoku. Ich fand die Adlibs
ja,
dazu.
Ja, die ist mega.
Und dieses Ching, Ching. I'm hard like Sudoku. Expensive like Coco. If not pay, I won't go. Don't fuck with the broker.
Tell me going loco. Look at Rich Hobo. Ching, Ching. Und weißt du, welche ich auch richtig gut fand? Macintosh in Big Mac. Duck. Und direkt danach die mega geile Zeile No cock block around this block.
Ja, die ist so geil. Damit zeichnet sich halt aber auch sadly was ab, dass ich eine ekelhafte Rap-Hure bin, auch was dieses Album angeht.
Ist voll in Ordnung. Wir sprechen ja auch in der nächsten Folge über MF Doom, oder?
Ja. Nächste Folge MF Doom.
Lyrisch finde ich das auch recht interessant, weil es Click heißt es ja eigentlich wegen der Clique, das englische Wort für Clique. Ja. Und es geht ja eigentlich darum, ja, meine Clique ist so cool, mit meiner Clique habe ich Spaß. Und dann wird da aber auch soundmäßig, es wird mit dem Wort Klick so verschiedene Geräusche beschrieben. Man macht ein Foto und es macht Klick. Mhm. Man stößt an mit dem Glas und es macht Klick. Und eigentlich geht es nur darum, ich habe so viel Spaß mit meiner Clique, es ist so geil, wir haben eine Party.
Für die Gang,
und der
für die
Gang. Synth direkt am Anfang, der verrät dir schon, was das für ein Banger wird. Der kommt dann so rein und macht und ja, du sagst schon, er geht so slow los und mit jedem Part eskaliert er einfach immer mehr.
Ja.
Und dann kommt dieses Outro.
Ja, oh Gott, das Outro. Ganz ehrlich, ich habe überlegt, kurz vorm Outro halt nochmal zum Tommy Cash Part einfach zu skippen und dann die Songs zu breaken. Aber dann habe ich gedacht, okay, komm, der Song ist geil, hörst du immer noch fertig. Hi, ich bin Dennis, ich liebe Musik. Ich skippe Songs teilweise im Outro. Und dann kam dieses Outro und ich habe den Song ja extra noch mal lauter gemacht. Und im Hintergrund sitzen halt meine Mitbewohnerin und die Atze, die halt da waren. Mhm. So, weil die halt gestern gechillt haben. Und oh mein Gott. Da kommt halt dieser Drop vom Outro rein. Und die beiden kommen gar nicht mehr klar und sagen, mach die Scheiße aus.
Ich liebe diesen Moment. Das ist halt super.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, in Klammern, also die Parts steigern sich, in Klammern, Jonas mag bestimmt das Ende.
Ja, ich liebe das Ende.
War
das
mir ist, so klar.
Und das ist wieder so das Gegenteil von Radiomucke.
Ja, eigentlich. Klar.
Funktioniert wahrscheinlich auf TikTok gut.
Ja, voll. Ich sehe es auf jeden Fall vor meinem geistigen Auge. Ich habe mir auch aufgeschrieben zu diesem Song extra Uff. Mit 4 Fs. Mit 4 Fs.
Vielleicht sollten wir das kurz beschreiben. Das Outro ist sehr noisy, sehr glitchy. Ja. Es erinnert sehr an Zeug, was Sophie macht.
Es klingt ein bisschen so, wie wenn ihr irgendwas macht im Rechner und es läuft halt so Musik und so und dann hängt sich halt ganz plötzlich der Rechner auf. Das hat man zum Beispiel manchmal, wenn man mit Kopfhörern Sachen macht so und dann kommt der Rechner irgendwie gerade nicht klar, automäßig, und dann hängt sich das halt alles auf und verzerrt und übersteuert total. So klingt das etwa.
Charlie hat das Outro beschrieben mit den Worten Monster Trucks Having Sex. Und gebaut wurde dieser Song von Dylan Brady. Und Dylan Brady kennt man vielleicht am ehesten von 100 Gags, die ja auch 2019 ihr erstes Album rausgebracht haben, wo auch recht viel noisy Kram drauf ist und so sehr übersteuertes. Ich find's auch witzig, dass Dylan Brady einfach nur gecredited wird mit Synths und Noise. Und er hat mal in einem Video erklärt, wie er zumindest auf einen 100 Gags Song Noise gemacht hat. Und zwar hat er einen Clip aus einer SpongeBob-Folge genommen, in der Plankton redet.
King.
Und das einfach so hochgepegelt und alles,
King,
dass es danach einfach nach Neues klang. Wer weiß, welche SpongeBob-Folgen hier drin gesampelt wurden. Was auch noch interessant ist, es gibt einen Song, der heißt Click 2 oder C2 auf dem nächsten Album. Auf How I'm Feeling Now, wo, wie wir uns erinnern, sie ja alleine ist. Sie hat ihre Click nicht. Und genau darum geht es auch in dieser anderen Version. In der anderen Version geht es eben darum, I miss my click. Ich vermisse die Clique. Kim Petras singt auch auf diesem Song mit. Sie ist übrigens auch trans, also auch wieder eine Ikone der LGBTQ-Community. Ach ja, und Tommy Cash ist, glaube ich, auch bei PC Music gesigned sogar. So, war mal als das Querverweis.
Das weiß ich leider nicht. Also es weiß nur, seit Jahren reden immer wieder Leute über ihn. Aber irgendwie hat das auch, also es reden sehr wenige über ihn. Ich finde es halt krass, dass er seit wirklich vielen Jahren ein krasser Geheimtipp ist.
Ja, der wird auch immer ein Geheimtipp bleiben. Aber nochmal die Empfehlung, guck auf sein Instagram.
Warte, weißt du was? Ich bin ja am Rechner, ich folge ihm jetzt einfach direkt auf Instagram. Geiler Arsch.
Ja, oder? Der nächste Song ist Warm und es ist ein ruhiger Song und auch zugleich einer der Songs, den ich am wenigsten mag.
Der Song enthält eine 1975-Referenz.
Echt?
Und ich habe letzte Nacht sehr viel Zeit damit verbracht, 1975 zu hören, weil
ich konnte damit nie was anfangen. Habe mich damit auch nie wirklich
beschäftigt. Es ist auf jeden Fall interessante Musik, muss ich sagen. Ich müsste mich da mehr reinhören, weil ich lag so halb weg da und der Typ hat einfach Album nach Album weiter auf Vinyl aufgelegt, weil seine Freundin sehr drauf stand, während sie mich tätowiert hat.
Ich glaube, ich habe einen Song in der Spotify-Bibliothek von denen, den ich ganz gut finde. Aber wo ist denn diese Referenz?
Ich weiß nicht. Ich habe bei denen halt das Gefühl, immer, die machen halt gefühlt alles und nichts so. Aber sind eigentlich schon irgendwie eine Indie-Rock-Band oder Indie-Pop-Band.
Kleiner Nachtrag aus dem Schnittraum und aus der Zukunft an dieser Stelle. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten wir noch nicht, dass Charlie zusammen mit The 1975 und No Rome eine Supergruppe gestartet hat, wenn man so möchte. Und zwar haben die am 1. März den Song Spinning zusammen rausgebracht und wahrscheinlich wird auch ein Album folgen. Von daher macht diese Referenz also im Nachhinein noch viel mehr Sinn. Haim übrigens auch eine Indie-Rock-Band. Das letzte Album von denen, was rauskam, wurde auch sehr gut von der Musikpresse besprochen, habe ich aber nicht gehört.
Von wem jetzt?
Haim, die auf diesem Track gefeatured sind.
Ich weiß nicht, der Song ist halt, ich mag die Stimmung an sich des Songs ganz gerne. Ich finde, das ist auch ein Beispiel für schönen Einsatz von Autotune irgendwie, auch wenn das auf dem Album besser gemacht wurde.
Übrigens heißt die Band Haim. Haim, nicht Haim. Wollte ich nur kurz einsprechen.
Ah, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist auch so ein Song, der klingt wie so eine, den hörst du halt, du liegst halt im Bett mit jemandem und du kuschelst gerade so und mit dem, ja, warm, war nicht so geil.
Stichpunkt Autotune. Ich glaube, das erste Mal ist ja Autotune wirklich sichtbar in Erscheinung getreten auf Click. Und jetzt ist es halt mehr präsenter und sie arbeitet halt sehr, sehr, sehr intensiv damit. Auch eine Sache, die sie auf ihren Mixtapes das erste Mal irgendwie so ausprobiert hat. Und da macht sie auch einige krasse Sachen auf diesem Album, aber die krassesten Sachen kommen noch.
Ich finde auch schön, wie du merkst, dass je weiter das Album voranschreitet, desto mehr passiert halt auch so soundmäßig, desto experimenteller wird es auch.
Thoughts, das ist seit langem mal wieder ein Solo-Song jetzt, wo sie alleine singt. Und er bringt die Synthesizer von Next Level Charlie zurück und dreht sie maximal auf.
Nach Next Level Charlie sind das jetzt nicht alles Features gewesen?
Ja, alles Features.
Bis zum siebten?
Alles Features.
Es ist halt auch krass, ne? Da fühlt man sich ein bisschen wie auf einem Rap-Mixtape. Weil Features sind, habe ich, finde ich, immer so im Pop-Album, im Pop-Kontext das Gefühl, eher dazu da für Singles.
Ja, eben, ja.
So, weil du weißt, wenn es halt ein Feature ist, dann ist das in 3 von 4 Fällen dann auch eine der Singles.
Thoughts, einer meiner Lieblingssongs.
Wusste ich.
Ja, du bist einfach zu gut.
Meine erste Anmerkung zu dem Song war auch, die Zukunft kickt gut rein, Bro.
Ja, es sind halt diese Sirenen-Synths. Es ist so ultra laut.
Ja.
Vielleicht Kopfschmerzen, Hangover oder du hast so einen Durchhänger auf einer Party und du bist einfach fertig. Du willst wieder raus und du fährst durch Hollywood, kannst aber nur an diese eine Person denken und du bist ganz alleine mit deinen Gedanken und sie sind so laut und erdrücken dich, wie eben diese sirenenartigen
Sims. Die Hook ist auch richtig krass. Ist auch ein Song, wo ich es auch wieder sehr schön finde. Das ist ja, macht mir im Pop ja generell ganz gerne, mit der Hook zu starten. Ich finde, der beschreibt halt nicht nur den Party-Kontext an sich ganz gut, sondern also da habe ich auch mit einer Freundin vor ein paar Tagen drüber geredet, so dieses, sind meine Freunde wirklich meine Freunde oder sind sie halt, also die Zeile ist halt, are my friends really friends now or are they far gone?
Ja.
So diese Unsicherheit mit seinen Freunden und okay, dann ballerst du dir halt Drogen rein, um den Pain halt einfach zu betäuben. Du streifst ziellos durch die Gegend. Das ist ja etwas, das findet nicht nur im Party-Kontext statt, sondern einfach prinzipiell, wenn du Probleme mit Mental Issues hast, was dann ja auch ein bestimmter Teil halt oft auch von deinem Leben ist. Also ich kenne es halt vor allem von vielen Freunden, die mit Borderline zu kämpfen haben, die halt wirklich ganz krasse Probleme damit haben, dieser Wechsel zwischen jetzt nicht nur an sich Euphorie und dann halt Downs, sondern halt auch wirklich diese Downs, die dann halt dafür sorgen, dass du halt gefühlt eigentlich grundlegend gegebene Sachen halt ganz krass hinterfragst und die in einem ganz negativen Kontext siehst und die dann halt einfach versuchst zu betäuben.
Ja, und das macht Charlie auch auf diesem Album. Sie macht Party, feiert und alles, um eben diese Gefühle zu betäuben. Und hier sagt sie auch, sie nimmt all die Drogen. Und ich finde es deswegen auch ganz passend, also dieses Hinterfragen von wegen, sind meine Freunde wirklich meine Freunde, dass sie hier auch alleine ist, dass das wieder ein Solo-Track ist, dass hier kein Feature ist. Sie ist einfach de facto alleine auf diesem Song. Ja. Und auch wenn der Chorus und die Verses die ganze Zeit gefühlt einfach nur wiederholt werden über diesen Track, mag ich ihn sehr, sehr, also ich höre den einfach auch extrem oft.
Das war auch einer der Songs, die ich dann auch bewusst wirklich zweimal gehört habe, weil ich sie wirklich gut fand.
Relativ am Ende gibt es nochmal einen kurzen Switch, wo ihre Stimme anders gefiltert wird, nämlich durch so einen High-Pass-Filter. Und deswegen klingt das so, als würde sie durch ein Telefon singen.
Ja.
Und dann singt sie den Chorus nochmal, Drive and Route in Hollywood, I can only think about you. Und das wirkt ein bisschen so, als würde sie auf eine Mailbox sprechen von dieser Person, an die sie denkt.
Ja.
Das fand ich einen ganz witzigen Touch. Und dann geht's ja los mit diesem Autotune-Outro, wo sie einfach komplett wild geht und so krass mit dieser Stimme spielt und mit dem, was Autotune tun kann. Und ich glaube, einer der Kommentare hier bei auf Genius ist zum Beispiel einer meiner Favorite-Kommentare überhaupt. Charlie doesn't need Autotune, Autotune needs her.
Schön eingesetzter Autotune ist halt auch wirklich Richtig, richtig geil. Ich verstehe nicht, warum der Deutschland so einen krassen Stock im Arsch hat.
Das ist auch, glaube ich, nur die Musikpresse, weil du merkst, glaube ich, auch wenn du viel Rap hörst. Echt?
Nee. Also ich komme ja aus dem Rap so, und im Rap ganz schwieriges Verhältnis zu Autotune. Das hat wirklich Jahre gedauert, bis das halbwegs akzeptiert war. Okay, viele Rapper wissen halt auch nicht wirklich, wie sie Autotune zu benutzen haben, finde ich. Die nehmen das einfach nur, weil sie denken, okay, ich nehme Autotune und mache damit jetzt einfach eine melodische Hook so.
Ja.
Aber ich finde, Moneyboy war halt zum Beispiel auch ganz lange ein sehr gutes Beispiel. Und sie ist schon mit Osama Moneyboy, der einer der 5 einflussreichsten Rapper der letzten 15 Jahre. Ich sag, wie es ist. El Guni hat das zum Beispiel auch ganz cool gemacht. Und der wurde auch mal gefragt so, hey, warum klingt dein Autotune live so geil? Und El Guni hat einfach nur gesagt so, ja, wisst ihr was? Ich habe da ein Geheimrezept so. Man kann auch live versuchen, die Töne zu treffen, wenn Autotune angeschaltet ist.
Und das macht sie nämlich auch, dass sie das wie ein Tool benutzt und dann eben gezielt auch die Eigenheiten von Autotune einsetzt, um damit einen Effekt zu erzielen.
Genau.
Ich glaube, es ist bei dem Song February 2017. Ich weiß auch nicht, ob es auf diesem Album drauf ist oder in der Live-Performance, aber da singt sie halt auch Sorry, I broke your heart. Und sie singt das mit dem Autotune so, dass an der Stelle, wo sie broke singt, also brechen, dass da ihre Stimme so bricht. Sorry, I broke your heart. Und das ist so gut eingesetzt an der Stelle.
Also die Stimme ist ein Instrument und man könnte Autotune quasi als Effektpedal für die Stimme verstehen oder auch vielleicht sogar als eigenes Instrument.
Also ich glaube, was man Charlie leicht vorwerfen kann, wenn man sich mit Autotune nicht wirklich beschäftigt hat und damit, was damit geht, man könnte ihr vorwerfen, dass sie halt nicht singen kann und Autotune benutzt, um das auszugleichen. Aber du merkst an der Art und Weise, wie sie singt, dass sie das sehr wohl kann und dass sie sehr gut mit Autotune zusammen singen kann. Dennis, du hast dich umbenannt in unserem Zoom-Call in Lizzo-Fan-Account. Und das ist meine Überleitung, um rüber zu wechseln zu
I blame it on your love. Ich hab es wirklich provoziert. Ich wollte, dass du das so machst. Dankeschön.
Ja, klar.
Ich finde ihren Part unglaublich gut. Ich habe mir dann jetzt was Solo von ihr noch angehört. Und ich tanze so halt wirklich so vollste Überzeugung durch den Flur am Wohnzimmer vorbei aufs Klo.
Weißt du, dass es zu diesem Song 2 Versionen gibt? Das hier ist nämlich eigentlich ein Cover. Das ist ein Cover.
Von?
Von sich selber. Charlie hat nämlich auf ihrem Mixtape Pop 2 einen Song drauf, der heißt Track 10, weil sie keinen Titel hatte. Und das ist im Prinzip dieser Song, nur ohne Feature, nur mit einer komplett anderen Produktion. Er ist ruhiger, melancholischer und auch wieder so sehr glitchy.
Aber ich muss sagen, Track 10 fand ich auch krass.
Track 10 ist auch krass. Beide Versionen haben auch was für sich. Mhm. Blame It On Your Love ist halt die poppigere Version quasi davon. Weil man muss schon sagen, Track 10 würde in den Charts nicht funktionieren. Blame It On Your Love schon.
Also allein auch schon, weil er halt 5,5 Minuten geht.
Ja, er ist ruhiger, er ist länger und er hat eben dieses glitschige.
Und das ist eigentlich ganz geil, wenn du halt einen coolen Song hast und du machst halt was komplett Neues draus und fügst vielleicht hier und da noch was hinzu, was halt vorher nicht da war.
Eben.
Oder schneidest halt was raus, um dem einen neuen Twist zu geben.
Das hier hat so jetzt so tropische Vibes. So ein bisschen dance-mäßig.
Der Song geht halt jetzt so ab. Oh mein Gott. Also mal abgesehen davon, ich liebe das Video.
Und er macht auch mehr gute Laune. Der andere ist eher für die melancholischen Stunden. Und dieser hier macht genau das Gegenteil raus. Es ist einfach Selbstliebe, Party.
So ein typischer, yo, verlieb dich mal nicht. Ich bin hier nur am Vibe-Song. Ich lebe einfach mein Leben.
I just wanna drink you up. Ich will. Nö. Ich mag diesen Song weniger als Track 10, muss ich sagen.
Ja.
Aber mir ist auch nochmal aufgefallen, dass das Lizzo-Feature eigentlich echt, echt sehr stabil ist.
Das ist so heavy. Ich glaube, ich habe das 3-4 Mal gehört. Weil ich es so geil fand. Und oh mein Gott, die Endline einfach. I'm trying to catch millions. I ain't trying to catch feelings, bitch.
Das fand ich auch richtig gut.
Das war halt auch so richtig so. Ich habe mich natürlich ein bisschen gefragt, hat. Weil Charlie ist ja auch als Songwriterin tätig, also Ghostwriterin.
Ja.
Ob sie bei den Features mitgeschrieben hat. Das habe ich mich an der Stelle halt nämlich wirklich gefragt.
Das frage ich mich auch jedes Mal. Ich glaube, das ist ein ganz kollaborativer Prozess, weil also viel wird tatsächlich hin und her geschickt über Nachrichten. Bei dem nächsten Album noch intensiver, aber hier auch schon. Und ich glaube, sie tauschen sich einfach über Gruppenchats aus und geben sich gegenseitig
Feedback. Also man muss natürlich sagen, Ghostwriter-mäßig, okay, also das ist natürlich ein Part, der kriegt mich dann auch schon deshalb, weil er krass Rap ist. Und diese Line ist halt auch wirklich eine ganz typische Rap-Line. Es ist dieses so, du hast so einen Zustand, der halt die andere Person symbolisiert und du setzt halt deinen Zustand dagegen irgendwie. Oder irgendwie so, also du hast halt so zwei aufeinanderfolgende Sachen, die halt so ein Statement bilden. Zum Beispiel ist diesen Ghostwriter-Ding, das ist ja zumindest im Rap-Kontext halt auch ganz oft so ist, wenn halt die Künstler dann, also es ist halt, gibt natürlich auch dieses Magic Parts hin und her, aber es ist halt auch ganz oft so, dass sich dann halt die Rapper einfach im Studio treffen, wenn die halt in derselben Stadt wohnen. Und dann vibest du halt im Studio und dann schreibt man halt auch mal ein Part von jemand anderem mit oder wirft sich halt mal einen Reim zu. Das ist
auf Click war das auf jeden Fall so, dass Kim Petras ihren Track geschickt hat. Und Charlie hat dann daraufhin ihren Part nochmal neu geschrieben, weil sie den von Kim besser fand. Und dann hat sie
ja, das ist auch Beine. Ganz, ganz, ganz typisch so. Da kommt dann auch ganz krass die Competition durch. Du meintest ja vorhin, naja, alles Geheimtipps und so hier drauf. Und ich habe ja kurz mal nach Lizzo geguckt und die Aktien ist im 50 bis 100 oder 200 Millionen Bereich an Klicks auf YouTube.
Ja, ja, Lizzo ist schon mitbekannter. Aber hier sind auch Leute bei, die im Vergleich viel kleiner
sind. Ja, aber ich meinte halt, so, dass ich fand das dann irgendwie doch ganz funny.
Ja, habe ich bestimmt schon erwähnt, aber Lizzo auch Ikone der LGBTQ-Community.
Feature auf Charlie-Album existiert. Jonas, eine Ikone der LGBTQ-Plus-Szene. Ganz klar.
Es ist einfach super krass, wie sehr sie in dieser Szene drin ist. Das muss man einfach nochmal erwähnen. White Mercedes. Die Auto-Metaphern erreichen ihren Höhepunkt.
Die Line von der Hook. Aua. Also die allererste.
Die erste ist, like a white Mercedes, always been running too fast.
Ja, ich fand die so schlimm. Ich finde die ganz, ganz schlimm.
Inwiefern?
Ich finde die voll plump.
Ich finde, sie hat das gut in dem Musikvideo gemacht, weil in dem Musikvideo sind auch mehrere Autos zu sehen, die alle weiß sind. Unter anderem auch ein weißer SUV, weil natürlich packst du in einem Musikvideo ein SUV rein. Aber keiner von den Autos ist ein White Mercedes, weil der White Mercedes halt dieses Ideal ist, dieses die coole Marke. Und dann auch noch weiß, so das immer für Reinheit und etwas Pures steht. Und das ist halt das, was sie nicht haben kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Beziehung zu ihrem Freund, mit dem sie auch seit 7 Jahren irgendwie so eine On-Off-Beziehung hat, um die es hier in diesem Album sehr geht, aber auch in dem nächsten Album, die ist ziemlich toxisch.
Ja, das habe ich mir, glaube ich, das habe ich mir 2 Songs später notiert. Wie läuft ihr Liebesleben so? Fragezeichen. Was vor allem deshalb, wenn du jetzt sagst, die hat seit 7 Jahren eine On-Off-Beziehung, willst halt jemanden haben und so. Also ich fand auch die Zeile, the best damn part of me was always you.
Da habe ich auch gerade noch drüber nachgedacht. Sie sagt, the only good inside of me is you. Also es ist schon einmal fragwürdig. Hält sie sich wirklich für so minderwertig, dass sie denkt, dass eine andere Person das Beste ist? Spricht nicht für ihr Selbstbewusstsein. Aber gleichzeitig ist die Zeile auch super sexuell. Ja. Weil inside of her.
Also nicht nur, ja, also ich würde jetzt nicht über Sexuelles sehen, sondern ich finde, das ist einfach auch so eine unglaublich romantisch verklärte Vorstellung, so, dass der andere einen erst komplett macht, aber wenn du dann halt wirklich so eine,
das auch,
so ganz krasses Nähe-Distanz-Problem hast.
Ich finde aber auch, dass deine sexuelle Konnotation mitschwimmt.
Ja, das ist
so ein Charlie-Ding. Das macht sie
öfters. Will ich jetzt nicht abstreiten, aber für mich hat das vor allem was verkehrt Romantisches. Und oder dieser Wechsel halt zwischen, man will Nähe und dann will man halt wieder Distanz haben. Ja. Und dass sich das halt dann darin äußert, dieses, dass du halt auch
Push and Pull. Weil
Leute einfach wegstößt. Obwohl du dann den 5 Minuten später hinterher trauerst. So.
Ich find's auch ganz krass, dass sie hier in der Bridge singt, I don't deserve you, I don't deserve your love. Und ich finde, das ist schon eine sehr, also erstmal eine romantisierte Sicht des Partners, was ja prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber ich finde, man merkt da so schon sehr krass die Insecurities mit sich selber. Sie sagt ja sogar in diesem Song auch, ich hasse mich selber, aber ich liebe dich. Und ich glaube, das taucht auch nochmal auf dem nächsten Album, wo diese Beziehung ganz krass im Mittelpunkt steht. Dieser Song leitet, ich weiß nicht, wie du ihn musikalisch findest, also ich finde ihn nett. Es ist eher einer, den ich skippen würde, als einer von meinen Favorites.
Ich fand den todeslangweilig.
Okay.
Ich mag den Song nicht, ich mag auch den nächsten Song nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, jetzt kommt nämlich diese Durchhängerphase, die ich vorhin angesprochen habe. Es kommen 4 Songs, die nur Solo-Songs sind. Also wir sind jetzt für 4 Songs komplett befreit von Features. Aber es ist auch die schwächste Phase des Albums. Wobei ich finde, dass der letzte Song...
Wirklich 4 Songs? Also ja, 9
White Mercedes, Silver Cross, I Don't Wanna Know und Official. Meiner Meinung nach ist Official der stärkste Song und auch einer meiner Lieblingssongs von diesem Album.
Ja, ich wollte schon sagen, also als ob du den jetzt hatest.
Nee, Official finde ich super, aber diese 3 hintereinander, das ist immer für mich so dieses
Ich finde, das ist auch der Punkt vom Album, wo du halt auch wirklich merkst, okay, es geht um 2 Dinge, dieses Party-Ding und diese Love-Songs, die sich aber eigentlich nur darum problemen, dass du ein ganz schwieriges Verhältnis zu dem Begriff Konstrukt Liebe und Beziehung und so alles hast.
Wobei ich finde, Silver Cross habe ich auch immer eher negativer im Kopf, aber der hat einen sehr geilen Build-up.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Am Anfang ist er so, do you feel alright? Und ist relativ melancholisch. Und dann geht es immer, immer weiter und sie geht mit der Stimme auch immer höher. Und dann kommt dieses, it's okay, I want you to cry on that, I promise I won't let you go. Und dann kommt, dum, 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 I pull you close, so close, so close.
Ich dachte mir auch, vielleicht ist das auch so ein typischer, so Rave-mäßiger, also so ein Rave-Rückblick quasi, wo du dann halt so mit Freunden chillst, gegenseitig passt man aufeinander auf und so, und es versinkt aber auch immer mehr in diesen krassen Tunnelblick und dann dieses mit diesem Stroboskop und so. Also Leute, die schon mal Raven waren, kennen das vielleicht so, und du bist dann da und du hast zwar deine Leute und so und die sind dir halt wichtig, aber du versinkst halt irgendwann auch so richtig, richtig tief drin, und ich finde, der letzte Chorus oder der vorletzte, ich bin mir nicht sicher welcher, der verdeutlicht das halt ganz gut, dieses wirklich dieses Tunnelblick, und du nimmst nichts mehr so gefühlt richtig wahr, und
ja,
dann fängt halt doch dieses Stroboskop-Ding an, und das reduziert das alles mal noch mehr so ein bisschen, und du bist halt so richtig krass im Moment gefangen. So.
Ich finde auch den Aufbau des Songs recht techno- oder disco-mäßig. Dadurch, dass du erst eine Stelle hast, die so sehr ruhig ist, wo du irgendwie reinkommen kannst in den Song und so ein bisschen in die Groove kommst, und dann dreht er halt auf. Bei Silvercross sind meiner Meinung nach auch einige coole Effekte drauf. Es gibt an der Stelle wieder Sirenen, die so kommen, so ganz kurz.
Schöne Entfremdungen an sich vom Beat halt, innerhalb des Songs.
Ja, der Song setzt auch sehr die Themen fort, von wegen, ich feiere nur, um meine Gedanken zu unterdrücken.
Ja.
Sie sagt nämlich direkt auch im ersten Vers, we go out all night, makes the pain hurt a little less. Also das ist ein Song, der dich sehr, sehr, sehr umarmt. Der dich, also wenn du dich schlecht fühlst und du hörst den, fühlst du dich besser danach. Und sie singt halt quasi darum, dass sie für jemanden da ist. Dass sie für diesen Freund oder die Freundin da ist und sagt, es ist alles gut, ich bin da, ich umarme dich. Aber es fühlt sich aber auch ein bisschen an, als würde sie das für sich selber singen, wenn man bedenkt, was die Songs vorher waren. Auch ein netter, umarmender Song.
Ja, irgendwo, aber er ist trotzdem langweilig. Jonas versucht noch so, den Song zu retten und eine Rede dafür zu halten, und dann slide ich rein und sag ja nichts.
Na, der hat auch sehr gute Seiten, aber manchmal hat man da einfach keinen Bock drauf. Und das Timing des Songs ist auch echt, also es ist nicht so gut platziert. Nun denn, I don't wanna know. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, dass du den magst, aber ich mag den tatsächlich nicht so.
Ne, was heißt, dass ich ihn halt mag, ne? Ich fand ihn von der Stimmung her in dem Moment halt ganz nice. Er hatte so was Wavy-mäßiges gehabt.
Ja.
Es hatte was sehr Trippiges irgendwie.
Mhm.
Also aus diesen Erzählungen, die man immer von irgendwelchen Trips hört, die halt irgendwelche Leute fahren, so, wenn sie sich irgendwas eingeschmissen haben oder so. Und das war auch der Moment, wo ich mich halt auch gefragt habe, so, was läuft da eigentlich in dem Liebesleben ab, so.
Ja, ich finde ihn langweilig. Das ist einer von zwei Songs. Also auf Spotify kannst du Songs liken, dem quasi so ein kleines Herz geben. Und auf diesem Album ist es einer von den zwei Songs, die kein Herz von mir bekommen.
Oha, haben. Wenn der Song kein Herz von Jonas bekommt.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass dieser Song entstanden ist, 2017, als sie sich mit A.G. Cook hingesetzt hat und gesagt hat, ja, wir machen jetzt mal aus Scheiß einfach ein Album an einem Tag. Und so hört sich der auch ein bisschen an, finde ich.
Kommen wir zu Official. Ein Song, den ich sehr süß finde.
Voll. Er fängt ganz simpel an, mit einer Note so dim, 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 dim.
Aber der Synth ist so toll. Also die ersten vier Zeilen hat sie dann so einen Flow, der sehr nah am Beat ist, so beim Versuch der Verschmelzung. Dann ändert sie den Flow ein bisschen. Ich finde das sehr, sehr schön.
Inhaltlich geht der auch sehr in die Richtung, in die How I'm Feeling Now später geht. Das ist, glaube ich, der persönlichste Song. Also der ist jetzt wirklich autobiografisch, finde ich.
Aber er ist halt sehr süß. Er hört den ja, sehr süß, auch. Wie das dann so. Das ist so ein Song halt über dieses, okay, du merkst, du verliebst dich in eine Person und du willst zusammenkommen und diese Dinge, an denen du es halt irgendwie merkst, und dieses so, jetzt lass es uns doch offiziell machen. Sowas ist ja in vielen Beziehungen so. Es gibt ja diesen Moment, wo sich dann irgendwann meist zumindest zwei Leute natürlich bei monogamen Beziehungen dann denken so, okay, das ist jetzt der Punkt, in dem wir sagen, dass wir offiziell sind, dass wir exklusiv füreinander sind. Ich finde, das ist sehr süß umschrieben an dieser Stelle. So.
Ich finde das Maß der Selbstreflexion, was sie hier hat, dass sie eben sagt, ja, ich bin unsicher, du kannst mich aber zum Lachen bringen, du kannst mich aber auch zum Weinen bringen. Ich finde vor allem den Chorus so toll. Ich möchte ihn einfach mal vorlesen. The things that I say when you don't wanna listen. Sie streiten sich auch. Man sagt Sachen, die man nicht so meint. The things that you say when I make bad decisions. Also die andere Person macht einen dann auch runter, wenn man mal was Schlechtes macht. Ja. The things that we do by the sink in the kitchen. Ja, Man macht aber auch rum, so in der Küche, man hat Sex. Es ist so süß, so eine verspielte, süße Melodie. Er ist so ultra hot, also es ist so viel Sex drinne auch. You know the shape my body makes under the sheets at 4 a.m. with you. The things that we break when we're switching positions. Meine absolute Lieblingszeile.
Ich habe mich gefragt, ob du genau diese Zeile erwähnen wirst. Ich war mir nicht sicher. Aber ich dachte,
er ist für mich so ein Teil einer Trilogie mit Next Level Charlie, Thoughts und Official. Das sind alles diese Synth-getriebenen Solo-Songs. Oh. Auch drei meiner Lieblingssongs auf jeden Fall. Interessanter Side-Fact, A.G. Cook hat diesen Song nicht nur produziert, sondern später auch gecovert auf seinem Debütalbum. Auch eine interessante Version, die einige Sachen anders macht. Es sagt viel über ihn aus, dass er den covert und dass der auch für ihn spricht. Shake It!
Das war der Song, wo ich machte, hoi, 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 hoi. Das muss ja Jonas' absoluter Lieblingssong auf dem
Album. Aber ich sag dir ganz klar, wie es ist. Next Level Charlie ist mein Lieblingssong und alle anderen kommen danach. Aber ja, ich mag diesen ja auch sehr gerne. Wenn Official so romantisch, verträumt war und so ein bisschen schüchtern, also so ein bisschen sexuell, aber auf so romantische Art, ist das ja einfach nur...
Ja, der ist schon offensiver. Also ich habe noch mal drüber gelesen.
I shake it, und an einer Stelle stöhnt sie ja dann auch so und sagt so, du kannst das sehen als etwas, was als Ersatz für einen Beat oder eine Bridge in dem Moment benutzt wird, aber ich finde das schon, gerade wenn du die Lyrics anguckst, ganz klar, gerade eben haben wir noch romantisch rumgetollt und jetzt bomsen wir einfach.
Fick Sex.
Interessanter Twist auch bei diesem Song, die meisten Rap-Parts sind von Drag Queens vorgetragen.
Und natürlich auch Ikonen der LGBTQ-Plus-Szene.
Produktionsmäßig, ich liebe diese Vocal Effects, die wir ganz am Anfang haben, weil du hast am Anfang quasi nur Charlies Stimme, wie sie eben sagt, I shake it, I shake it, I shake it, ooh. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was sie auf diesen Track beiträgt, dieses I shake it.
Ja, ich glaube schon.
Aber die ändern sich so krass. Du hast, am Anfang klingt sie irgendwie wie so ein hochgepitchter Roboter oder eine künstliche Intelligenz. Dann klingt ihre Stimme, als wäre sie flüssig wie Wasser. Und dann wird die so metallglitschig mäßig. Also da werden Sounds produziert, die ich noch nie gehört habe.
Bro, was geht? Hab bei die dreijährige Nichte ans Effektpedal gelassen? Ne, von mir, das klingt halt so wie jemand, der so denkt, so, okay, das ist cool, ich kann das machen. Was passiert eigentlich, wenn ich diesen Knopf drücke? Oh, und was ist, wenn ich noch, oh, da ist dieses Rädchen, Das soll man ja angeblich nicht stehen, drehen steht in der Anleitung, aber ich kann ja trotzdem mal drehen.
Diese Verspieltheit ist genau das, was ich an PC Music und dieser ganzen Hyperpop-Szene so mag. Ich liebe das. Und ich meine, du hast mich sofort durchschaut, du wusstest, dass es einer meiner Lieblingssongs ist.
Ja.
Und an einer Stelle wird auch ganz hart gepannt, dieses I shake it, von Seite zu Seite zu Seite zu Seite, von dem einen Ohr zum anderen. Das fand ich auch cool. Es wird viel zu wenig gepannt in aktuellen Songs. Man macht sehr wenig mit Panning, also freue ich mich immer, wenn das auftaucht.
Trifft mich 16er Drop mal auf dem Beat. Weil ich hatte mich teilweise so Moments, wo ich gedacht habe, so, das klingt so ein bisschen, jetzt wird's rapmäßig, ne? Es gibt etwas, das nennt sich RBA. Es gab etwas, das nennt sich RBA. Das ist die Rhein-Battle Arena gewesen. Die haben von, ich glaube, 2003 bis 2018, 2019 oder 20 so rum, war das halt eine Online-Plattform. Da konntest du dich halt anmelden und da gab es mehrere Ligen und da konntest du gegeneinander Audio-Battles machen. So, jeder einer lädt eine Runde hoch, so ein Diss, dann antwortet der nächste drauf und dann immer so weiter. Zu der Zeit haben dann auch viele dieser Untergrund-Artists sich angefangen, in Deutschland übers Internet zu connecten und damals war das noch gar nicht so die große Sache, dass man einfach sagt, so, ja, ich mache jetzt Mucke mit jemandem, der nicht aus meiner Stadt kommt. Die haben sich halt dann darüber connected und die haben dann immer auch auf so gefühlt ähnlichen Beats, die immer so elektronisch angehaucht war, so Poster-Tracks gemacht oder halt so einfach so große Feature-Tracks, wo dann so 5 bis 8 Leute oder so drauf waren und die waren dann irgendwie immer wild und jeder hat halt versucht, irgendwie krass abzuflexen mit irgendwie den weirdesten Punchlines oder halt den weirdesten Flows so. Und ich weiß nicht, es wird vielleicht nicht so groß jetzt passen, aber irgendwie hat mich das so krass daran jetzt erinnert.
Dennis, wenn ich dir den Beat zu diesem Track, versprichst du dann, darauf was einzurappen?
Nein.
Oh Mann, ey. Ich will gar nicht so sehr auf die Lyrics eingehen, weil das ist schon sehr dieses ultrasexuelle, ja, meine Pussy, dein Dick, meine Titties, sowas halt. Eine Zeile, die ich sehr cool fand, war I'm shaking like I'm pulled over by a white cop. Ich fand das halt sehr cool, weil es geht ja die ganze Zeit so I'm shaking my Popo und sowas alles und dann halt, ja, ich zittere, weil ich bin halt schwarz und wenn mir jetzt so ein weißer Cop ankommen würde, dann würde ich auch zittern. Ja, fand ich witzig, ist ja auch egal. Kommen wir zu dem zweiten Song auf diesem Album, der von mir kein Herz bekommen hat. February 2017. Wieder ein Song mit einer Jahreszahl.
Ich finde, der klingt wie so ein Dancehall.
Okay.
Afro-Trap am Anfang.
Wie findest du den? Ich finde den extrem langweilig.
Ich finde den langweilig. Ich habe auch sogar geschrieben, sorry, ich habe nicht aufgepasst, aber plötzlich wird's wild.
Ja, in dem Text geht's eigentlich quasi auch nur, sorry, I broke your heart und sowas. Und das ist wieder so ein Insecurity-Song, so von wegen, ja, ich habe hier den Fehler gemacht, nicht du, ich bin schlecht. Ich finde es auch sehr witzig, dass dieser Song Clairo featured und Clairo ist so eine Bedroom-Pop-Star. Girl in Red hat mal als Vorband aufgetreten von dieser Clairo. Und in dem Verse singt
heißt
halt
abwechselnd... Heißt sie nicht Clairo?
Oder Clairo, ich habe doch keine Ahnung. Aber abwechselnd singt halt Charlie und Clairo oder Clairo und man merkt einfach keinen Unterschied.
Für die, denen gerade Clairo nichts sagt, das ist die Girl, die hat diesen Pretty Girl Song gemacht. Das ist ein ganz bekannter TikTok-Song. Also die hat so ein, zwei Songs, die auf TikTok und Insta ziemlich durchgestartet haben. And I could be a pretty girl, I wear a skirt for you.
Ah doch, jetzt kenne ich den. Den kenne ich.
Ja, das ist ein ganz, ganz berühmter... Ich habe mich auch wirklich gefragt, ist es wirklich die gleiche Clairo? Als ob.
Und ganz am Ende hat man noch so ein bisschen Radio-Sound, als wenn man den Sender wechselt, so ein Glitch-Sound reingepackt und dann nochmal so eine koreanische Sängerin drangepackt, damit man auch die K-Pop-Blase
ja, das, also das macht. War halt wild, deswegen meinte ich halt irgendwann, ich habe den Song gar nicht mehr irgendwann gepeilt, weil irgendwann ging es mir einfach
nicht. Ich mag den auch einfach nicht. Gut. Yeji, ihre Musik schwankt immer ein bisschen für mich zwischen sehr interessant produziert und viel zu langweilig vom generellen Sound und so. Also von ihrem Solo-Zeug. Ich weiß nie, ob ich sie weiter im Auge behalten soll oder ob ich einfach sagen soll, okay, da kommt nichts mehr. Es gab auf diesem Album schon 1999, ein Throwback. Und jetzt gehen wir in die Zukunft, nämlich 2099. Und es ist auch wieder ein Feature mit Troye Sivan, der ja auch schon auf 1999 war.
Damit hat sie... offenbart, was für ein großer Marvel-Fan sie doch ist.
Stimmt, ja. Es gibt diese Reihe, diese 2099-Reihe, die...
Das ist
die,
keine Reihe, das ist ein Universum.
Da kam Spider-Man 2099 und X-Men 2099. Ich mag den sehr, 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 sehr gerne. Hm. Und ich habe in dem Video, was ja auch auf meinem Kanal Nerdzone erscheint, das folgendermaßen formuliert. Wenn Next Level Charlie der Song ist, den man auf dem Weg zu einer Party hört, um sich so vorzubereiten, dann ist das hier so... das Dröhnen, was man danach auf den Ohren hat, weil der Bass einfach viel zu laut war. Und genauso fängt er ja auch an. Du hast dieses Pulsieren, dumm, 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 dumm. Und dann kommt so langsam
die
Boxen, dieser
ich
ganz...
Die gehört habe, waren, by the way, nicht so geil basslastig.
Ja, der Bass klingt erstmal viel geiler über Kopfhörer. Und ja, gerade auf diesem Album, was sie mit Synthesizern machen, so Layer-mäßig und mit Stereo-mäßig, das ist schon echt krass, gerade auch auf diesem Song. Wenn dann hier nämlich nach diesem langsam ruhigen Puls-Intro, dann die Synthesizer kommen so. Das klingt schon ziemlich cool über Kopfhörer. Fühlt sich dann so auch irgendwie eingedrängt von beiden Seiten. Das klingt schon sehr, sehr, sehr geil. Aber dennoch, sagen wir mal das, was Charlie selber wahrscheinlich gerne hören möchte, auch wenn die Production hier relativ futuristisch klingt, danach, nach diesem Intro, eher so ein Popsong, oder nicht?
Der klingt sehr interessant. Ich war ein bisschen auch am Ende meiner Aufnahmekapazität.
Passt aber, glaube ich, auch ein bisschen zu diesem Song.
Also das Schöne, was bei Charlie ist, sie macht halt dieses avantgardistische irgendwo. Dieses zukunftsorientierte, visionäre.
Ich bin so froh, dass du das Wort avantgardistisch als erstes sagst und ich es nicht sein muss. Weil in dem Video, was ich geschrieben habe, habe ich das Wort avantgardistisch bestimmt 10.000 Mal benutzt.
Mit einer Hand in der Hose, sagt er es.
Charlie hat dieses avantgardistische, futuristische.
Aber gleichzeitig hat sie halt auch so ein richtig heftig zugänglichen Pop-Swag, was auch nicht verwunderlich ist im Zuge ihrer Entwicklung und ihrer Fähigkeit halt als Ghostwriterin.
Die Zeile, bei der ich immer mitsinge, weil sie so ein Badass, I don't care what you say, Faktor hat, ist I pull up, roll up, fuck up. Don't make decisions for me, you don't know nothing. Und sie spricht dieses Nothing auch so, nothing, nothing, so Swagger-mäßig aus. Und das hat so ein Attitude an sich, den ich sehr mag.
Also hier kommen jetzt halt auch ganz viel, finde ich, zusammen, wie auch beim ersten Song. Und was du auch meinst, ist ja so, es bildet ja irgendwo eine Klammer, was halt das ganze Album an sich ganz, ganz gut zusammenfasst. Viele Elemente, die auf dem Album vorkommen, werden hier, wie auch im Intro, gebündelt.
Du hast recht, er fasst das sehr gut zusammen. Er hat am Anfang auch eben dieses Intro, was, wo, wenn dieser Song in der Playlist ist, wird man ihn sehr wahrscheinlich skippen, weil der entweder langweilig ist oder nicht gut klingt. Und dann kommt dieses etwas poppige, Badass-mäßige also, das ist ja der eigentliche Song, aber es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Interlude. Ja. Und am Ende dann wieder das Outro, wo Drums kommen, die richtig bam, bam, richtig episch klingen. Und aber auch dieser Glitch. Und dann endet das Album in einem Glitch. So oft wie diese experimentelleren, noisigen, glitschigen Elemente durchkommen, genauso poppig ist das auch. Und sie verheiratet das eigentlich sehr, sehr, sehr gut miteinander. Was mich bei dem Album ein wenig stört, ist die Rezeption tatsächlich. Weil wenn die Leute über Charlie reden, das ganze Marketing war auch krass darauf ausgelegt. Das war so, ja, Charlie ist jetzt die Zukunft des Pop. So wird Pop in ein paar Jahren klingen. Und das Ding ist, viel davon war halt, wie Pop vorher schon klang. Das war nicht viel Neues. Das Neue, was reingebracht wurde, sind diese experimentelleren Aspekte. Und selbst die gab es vorher schon. Die war halt nur nicht so Mainstream-mäßig. Und das respektiere ich an Charlie eben sehr, dass sie da war. Sie war ein Popstar für ein Jahr, hat Top-1-Hits gemacht und hat sich dann entschieden, nee, ich experimentiere jetzt und gehe zurück aus der Öffentlichkeit. Und ich finde cool, dass Charlie so ein Sprachrohr geworden ist für diese experimentellere Szene und vielen Leuten eben den Zugang dazu gegeben hat.
Und für die Ikonen der LGBTQ+-Bewegung.
Genau. Sie ist ein Sprachrohr für die Ikonen der LGBTQ-Community. Durch sie habe ich Leute wie Sophie und 100 Gags für mich entdeckt und generell PC Music. Und ich hätte die nicht entdeckt, wenn ich nicht über Charlie diesen Zugang gefunden hätte. Ich finde es auch so ultra witzig, dass ich Charlie eben, wie viele andere wahrscheinlich, über die Charts kennengelernt habe, dann aus den Augen verloren habe und jetzt dann wieder entdeckt habe und gemerkt habe, ey, es ist genau der Shit, den ich jetzt mag.
Ja.
Zusammen mit diesem coolen Pop-Sound. Wir haben noch gar nicht über das Cover geredet, fällt mir gerade auf. Ich fand das sehr witzig, als sie danach als sie gefragt hat, woher die Inspiration für das Cover kam, hat sie gesagt, ja, also ich mache mich emotional nackt auf diesem Album. Da dachte ich halt, muss ich mich halt auch auf dem Cover nackt machen.
Was hat sie da eigentlich? Ist das eine Schlange oder
was? Nee, das ist so ein bisschen metallisch, rosa. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Ich glaube, das ist einfach ein Ornament.
Einfach für den Swag, damit man halt nichts wirklich sieht am Ende.
Es sieht so leicht flüssig aus, aber wenn du es dir anguckst, ist es auch metallisch und pink. Also, wenn ich mir vorstellen müsste, wie die Vocals auf Shake It aussehen, dann so. Wie fandest du jetzt dieses Album?
Ist halt schwer zu sagen, ist halt so ein es klingt halt für mich wie so ein Grower irgendwie. Also, der dich aber versucht, direkt am Anfang irgendwie mitzunehmen, wegen, glaube ich, mal den ersten vier Songs so, und dann hörst du die, dann hörst du irgendwie zufällig immer weiter und dann kriegen dich die Produktion oder so. Ich bin halt nicht so into Pop-Produktion. Also ich würde mir auch noch das Album danach mal ein bisschen mehr zu Gemüte führen.
Das würde ich dir auch sehr nahelegen. Wie gesagt, ich war sehr im Konflikt mit mir, ob wir nicht doch über das andere reden.
Also ich kann verstehen, dass man dieses Album halt richtig geil findet, so, aber es ist halt eins dieser geilen Alben, wo du halt weißt, okay, da geht irgendwie noch mehr und du hast halt definitiv Songs. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute sagen, das ist ihr Lieblingsalbum, aber trotzdem ehrlich sagen, da sind halt Hänger drauf. Das ist ja bei einem Cramps-Album nicht anders gewesen, wo ich auch so meinte, ja, es ist zwar eins meiner Lieblingsalben, aber da sind halt auch schon Hänger drauf. So.
Ich hatte bei diesem Album jetzt auch folgende drei Phasen. Die erste Phase war, ja, ich feiere einzelne Songs, aber nicht so komplett. Mhm. So ein paar Songs haben schon Durchhänger. Dann hatte ich eine Phase, wo ich es einfach perfekt fand und ultra abgefeiert habe und alles daran geliebt habe. Und jetzt bin ich wieder in so einer Phase, wo ich sage, ja, also da sind schon sehr viele geile Songs drauf, aber wie du sagst, irgendwo ist es auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich liebe es halt dafür, wie viel es mir gezeigt hat, dass es mich zum Pop wieder zurückgeholt hat, aber andererseits auch diese experimentellere Welt nahegelegt hat. Ja. Und ich liebe auch, welchen Einfluss es auf diese ganzen neuen Hyperpop-Künstler gehabt hat, die jetzt irgendwie aufkommen.
Das ist halt super interessant so, weil als jemand, der jetzt gar nicht so into Pop ist, ist es halt auf jeden Fall auch schon super interessant zu sehen, was halt der Stand vom Pop 2019 halt ist.
Als ich das gehört habe, war ich super beeindruckt, wo ich mir dachte, was, das geht? Das kann man im Pop machen?
Das tun halt auch alle immer so ab, als wäre das halt irgendwie nix. Und ja, das ist natürlich ein Weg, um einfach kommerziell erfolgreiche Musik zu machen.
Aber man kann ja eben diese Limitierungen auch als Grenzen nehmen und zu gucken, was geht alles innerhalb dieses Bereichs? Was kann man da machen?
Ein schönes Album, das zeigt, was Pop kann oder in welche Richtung sich Pop bewegen kann. Und dass Pop mehr ist als nur ein billiger Cash Grab, sondern auch am Ende des Tages eine eigenständige Kunstform.
It's Charlie, Baby. Tschüss, Lizzo-Fan. Guck, Guck, es hat funktioniert. Sie hat Lizzo für dieses Album kuratiert und einen neuen Fan gewonnen. Das ist der Charlie Spirit. Boah, eine Sache muss ich auf jeden Fall noch hinterher schieben. Wir haben Silver Cross Unrecht getan. Der Song ist ein absoluter Banger und ich möchte mich hiermit in aller Form entschuldigen bei dem Song und bei Charlie. Ihr habt einen großartigen Job gemacht, tolles Lied. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass wir in dieser Folge Ausschnitte aus den Songs benutzt haben. Und zwar war die Nachfrage groß, dass wir vielleicht mal mehr ein paar Beispiele benutzen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Es ist immer geiler, wenn man die Songs richtig hören kann. Ich versuche deswegen auch eigentlich immer in Kontakt zu treten mit den Labels, die die Musik veröffentlichen. Wissen die meisten wahrscheinlich, das ist halt eine rechtliche Sache, das zu benutzen. In diesem Fall habe ich beim Label von Charlie logischerweise angefragt und es war Warner und ich habe auch eine Nachricht zurückbekommen, was bei so einem großen Label erstmal schon mal gut ist. Und wovon ich dann sehr überrascht war, war, dass mir dann direkt gesagt wurde, ja, das fällt unters Zitatrecht und das muss ich einfach nur mal prüfen, ob sich das als Zitat qualifiziert und dann müsste ich das auch ohne Lizenz nutzen können. Und das hat mir halt noch nie ein Label gesagt. So, ich weiß zwar, dass das normalerweise so ist, dass ich als Presse ein Zitat nutzen darf, aber es hat mir noch nie jemand direkt gesagt. Also dachte ich, probieren wir das in dieser Folge einfach mal aus. Ich habe nach bestem Gewissen darauf geachtet, dass das wirklich, wirklich, wirklich auch Zitate sind an der Stelle, wo ich sie dann benutze. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wendet euch einfach an mich, liebe Warner-Leute, falls ihr das hört, dann nehme ich die Songs raus. Ja. Außerdem an dieser Stelle vielen lieben Dank an Julie, neues Mitglied im Plattenbauteam und liebe Kollegin von mir. Die macht jetzt nämlich für uns wunderschöne Cover-Grafiken für unsere Plattenbaufolgen, damit das Ganze ein bisschen mehr Charakter bekommt. Und sie macht bisher einen riesig guten Job. Folgt ihr, sie heißt @standderdinge auf Instagram. Und in der nächsten Folge reden wir über eins der Lieblingsalben von Dennis. Und zwar über Mad Villainy von MF Doom und Madlib, ein Rap-Album. Bis dahin, nächsten Monat bei Plattenbau. Ciao.